Er sagte, rahimahullah, dass er, sallallahu alaihi wasallam, Allah im Wachzustand gesehen hat, ist nicht korrekt überliefert worden. Ist nicht authentisch überliefert worden. Auch das, was über Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nämlich seinen Herrn mit seinen beiden Augen gesehen hat, ist auch nicht authentisch überliefert worden. Niemand kann Allah im Diesseits mit seinen beiden Augen im Wachzustand sehen, denn als Moses sagte, mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue, Rabbi, arini anzur ilayk, genau das hat Moses verlangt, alayhi salatu wasalam, da sagte Allah zu ihm, du wirst mich nicht sehen, aber schau, du wirst mich nicht sehen, gemeint ist in diesem Leben. Aber schau den Berg an, wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken und Moses fiel bewusstlos nieder. Subhanallah Azza wa Jal. Der Berg, liebe Geschwister, konnte dem Anblick seines Herrn, subhanahu wa ta'ala, nicht standhalten. Dieser Berg, der Allah sagt, wenn der Koran auf einen Berg herabgesandt worden wäre, dann würdest du ihn demütig sehen, khashi'an, mutasaddi'an min khashyatillah, und er würde in sich zusammenfallen, der Berg. Deswegen, warum ist das beim Propheten nicht passiert, sallallahu alaihi wasallam? Weil Allah ihm die Kraft dazu gegeben hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür geschützt hat. Und das gleiche ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er den Schleier seines Gesichtes aufdecken würde, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles, soweit das Auge reicht, verbrennen. Würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes subhanahu wa ta'ala alles verbrennen, soweit das Auge reicht. Und deswegen am Tag der Auferstehung, wir werden anders sein. Am Tag der Auferstehung, Allah gibt dem Menschen die Kraft. Allah gibt dem Menschen die Kraft, diesen Anblick standhalten zu können. Alhamdulillah. Und deswegen im Jenseits, die Sachen sind anders wie wir. Im Jenseits, du wirst essen können, trinken können, ohne dass du auf Toilette gehen musst. Ja. Und viele Sachen werden ganz anders sein. Möge Allah mich und euch zu diesen Menschen machen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung, die wir heute haben, zu einer dieser Sitzungen machen, in denen insha'Allah ta'ala unsere Sünden alle vergeben werden. Unsere ersten, unsere letzten, unsere großen, unsere kleinen, die wir kennen und die wir nicht kennen. Und das ist inshallah auch der Fall in jeder Sitzung, die wir uns treffen. Die Bedingung ist eine einzige, liebe Geschwister. Die Bedingung ist eine einzige. Wer kennt sie? Ikhlas. Jazakallahu khairan. Ikhlas. Und das Problem ist, das ist das Schwierigste an der Sache. Das ist das Schwierigste an der Sache. Ich erinnere mich an euch immer wieder daran. Der Redner, gibt es genug Fitna für ihn. Okay? Aber auch derjenige, der zum Vortrag kommt, er kommt aus unterschiedlichen Gründen. Es kann sein, er kommt aus wie sagt man, Gruppenzwang. Ja? Seine Brüder kommen. Schade, das ist auch nicht so schlimm. Ja? Aber man kann ja auch seine Absicht korrigieren, nicht vergessen. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel gekommen bist, weil du dachtest, hier gibt es viel Geld oder so, keine Ahnung, dass du in der Sitzung bist und plötzlich gibt es nichts, sagst du, khalas, ich bleibe jetzt hier, fi sabilillah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die immer eine gute Absicht haben, insha'Allah ta'ala. Wie dem auch sei, unser Prophet, gemäß der korrekten Ansicht, hat seinen Herrn subhanahu wa ta'ala nicht gesehen. Also auch nicht in der Nacht, in der er zum siebten Himmel empor gestiegen ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich wollte jetzt wieder zu einem weiteren Thema übergehen. Bevor ich zum nächsten Thema übergehe, Frage: Gibt es Fragen zu dem, was wir gerade eben gehört haben? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah nie gesehen hat. Auch in Laylat al-Mi'raj. Darüber gibt es natürlich, ich habe gesagt, das die richtige Ansicht. Aber es gibt natürlich manche Gelehrte, die anderer Meinung waren. Früher, ja. Es gab manche Gelehrte, die waren der Meinung, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Prophet ihn gesehen hat in dieser Leilat al-Mi'raj. Aber es gibt eine authentische Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gefragt worden ist: Hast du deinen Herrn gesehen? Hal ra'aita rabbak? Dann sagt er: Nurun anna ara. Nurun anna ara. Sagt er, war Licht, wie hätte ich ihn sehen können? Licht, überall Licht, wie hätte ich ihn sehen können? Ja? Und das ist eine eindeutige Aussage, dass er eben nicht gesehen hat. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allah. Wieso? Sidr al-Muntaha ist der Baum, Sidr-Baum, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war, das war der nächstgelegene Ort zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber das heißt nicht, dass er ihn gesehen hat. Das heißt nicht, dass er ihn gesehen hat. Und das war, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dieser Leilat al-Mi'raj, in der Mi'raj-Nacht, die Himmelsfahrt des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er war an einem Ort, an dem nicht einmal Jibril a.s. vorgedrungen ist. Ein Ort so nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala, an dem er nicht einmal, und das, diese Mi'raj-Nacht ist ja einer der klaren und deutlichen Beweise, die jeder Muslim kennt, nur nicht jeder versteht es. Jeder Muslim kennt, und dass er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist. Ja? Weil die ganze Reise, die er gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam, stell dir mal vor, die Reise einmal von Mekka nach Jerusalem und von Jerusalem in den ersten Himmel Adam getroffen, dann den zweiten Himmel, den dritten Himmel, also Yusuf getroffen, Yunus getroffen und dann, Isa und Yahya getroffen, ja, und dann Musa und Harun und Ibrahim im siebten Himmel getroffen, okay, und yani die Reise, die ganze Reise und dann am Ende, damit er mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht und die fünf Gebete ihm auferlegt werden und dann die ganze Rückreise, das ist eine Entfernung, die kann man nicht in Worte ausdrücken. Weil alles, was wir heute hören von astronomischen Zahlen, Lichtjahren und so, das ist nichts im Vergleich zu der Strecke, die der Prophet zurückgelegt hat. Und all das, und dann sagst du mir am Ende, Allah ist überall. Versteht ihr? Die Reise war dann umsonst. Die hätte auch zu Hause bleiben können. Hätte das Paradies und die Hölle hätte in einem Traum sehen können, so war es erledigt gewesen. Ja? Aber die ganze Reise hat einen Sinn. Und zwar zu seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen war schon immer die Aqida der Muslime, schon immer, bis eine Gruppe von Menschen gekommen ist und abgeehrt ist in dieser Richtung, war schon immer der Glaube der Muslime, dass Allah oben ist. Wo oben? Ganz oben. Über dem siebten Himmel. Nicht in seiner Schöpfung, außerhalb seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Über, haben wir gesagt. Über seinem Thron. Ja? Diese Aqida ist deutlich und klar und unproblematisch. Weil du glaubst immer, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Du glaubst immer, nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Weil das Problem von diesen Sekten ist immer, dass sie sagen, wenn das so ist, dann ist Allah so und so. Wenn er, über seiner Schöpfung ist, dann ist er ja in einem Raum, der größer ist als er, so könnte er nicht da oben sein. Das ist ein riesiges Problem, weil Bruder, Allah ist nicht wie du und ich. Du willst mir natürlich sagen, Allah braucht einen Ort oder einen Raum? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist oben und wir sagen, er ist oben. Genau wie der Koran es gesagt hat, beziehungsweise die Sunna es gesagt hat. Wir fügen kein Wort hinzu und wir sagen aber auch nicht weniger, als da drin steht. Und so können wir nicht in die Irre gehen. Wenn du genau das sagst, was darin steht im Hadith, wie willst du in die Irre gehen? Ja? Aber ich will nur dieses Prinzip, das sollen wir richtig verstanden haben. Das Prinzip ist, die Leute denken immer, dass wenn du das so glaubst, dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala eine menschliche Eigenschaft gegeben. Und wir sagen nein. Haben wir nicht. Warum? Weil wir glauben immer, dass Allah nicht so ist wie der Mensch. Nicht so ist wie seine Geschöpfe. Er ist nichts. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Niemand ist ihm jemals gleich. Fertig. Diese Sache haben wir immer im Hintergrund, egal was wir sagen. Und das ist natürlich ein Thema für sich, das in dem einen der Themen behandelt wird, die wir ausgelassen haben. Wir wollen, liebe Geschwister, als letztes für heute, inshallah ta'ala, damit wir nicht euch zu sehr auf die Folter spannen, und dann am Ende, wenn es auf Fragen gibt, auf Fragen eingehen. Es geht um den Glauben an die Engel. Nicht um den ganzen Glauben, um einen Teil des Glaubens an die Engel. Und zwar, die Engel, liebe Geschwister, sind eine der edlen Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal zeigt uns durch die Erschöpfung der Engel, dass er über alle Dinge Macht hat. Und dass er erschaffen kann, was er will. Er hat dir Geschöpfe erschaffen, die perfekte Diener Allahs sind. Die Engel. Sie sind Allah niemals ungehorsam. Sie beten, ihr ganzes Leben ist ein Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, la yafturun, das heißt, sie werden niemals müde von dem Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt nicht einmal eine Stelle am Himmel, die so groß ist wie eine Handbreite, an der es nicht einen Engel gibt, der entweder steht und betet, oder im Rukur ist und betet, oder in der Niederwerfung ist und betet. Das heißt, der Himmel ist voller Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Diese edle Geschöpfe, das ist ein Beispiel. Allah sagt dir, wenn ich will, ich erschaffe perfekte Diener, das sind sie. Wenn ich will, erschaffe ich Diener, die mir Tag und Nacht ungehorsam sind. Al-Shaytan, Iblis und seine Leute. Und wenn ich will, erschaffe ich Leute, die dazwischen sind. Ja? Und das sind die Menschen und die Djinn. Nicht nur eine Schöpfung, sondern auch eine zweite. Damit du sehen kannst, Allah subhanahu wa ta'ala, seine Schöpfung ist vielfältig. Essen gibt es Arten, Schöpfung gibt es Arten, Fische gibt es Arten, Pflanzen gibt es Arten, damit du siehst, dass Allah azza wa jal allmächtig ist. Und dass du auch erkennst, an dieser Vielfalt, wenn Allah will, erschafft er zusätzlich noch eine andere Art von Geschöpfe, die das Paradies vorbehalten hat. Subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns alle dazu machen. Und diese Engel, liebe Geschwister, der Glaube an die Engel ist ein interessanter Artikel in unseren Glaubensartikeln. Wir haben ja 6 Glaubensartikel oder 6 Säulen des Iman. Und einer davon ist die Engel. Und das ist schon der zweite von der Reihenfolge vom Hadith von Jibril, alayhi salatu wassalam, al-Imanu billahi wa malaikatihi. Malaika. Malaika, liebe Geschwister, das Wort Malaika hat verschiedene Bedeutungen. Oder stammt von verschiedenen, kann verschiedene Herkünfte haben. Einmal bedeutet Malaika auf Arabisch Rusul, das heißt die Gesandten. Okay, das sind Gesandte Allahs. Weil sie sind Botschafter Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt sie mit etwas, das sie in seinem Namen zu erfüllen haben. Das ist eine der Bedeutungen, sie sind also Gesandte, Botschafter Malaika. Eine zweite Herkunft aus diesem Wort ist, dass man sagt, auf Arabisch heißt Mulk das Reich oder das Königreich oder dein Mulk ist dein Besitz, dein Eigentum. Okay? Und der König heißt Malik, weil er eben regiert. Und Malik ist der Malik, alles diese 3 Buchstaben, weil er der Herrscher ist am Tage der Auferstehung subhanahu wa ta'ala. Und die Malaika, diese 3 Buchstaben stecken auch darin, deswegen sagen manche, dass das Wort Malaika auch von diesem Malaka herkommt. Malaka heißt besitzen, herrschen, regieren. Warum? Weil der Malik herrscht und regiert in seinem Königreich und der Malak ist der Engel. Malik ist der König, Malak ist der Engel. Und der Engel, er regiert auch im Namen Allahs. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel den einen Engel damit beauftragt, die Winde wehen zu lassen. Den anderen Engel damit beauftragt, den Regen zu bringen. Den nächsten Engel mit was anderem beauftragt und so weiter und so fort. Das heißt, diese Engel, sie regulieren hier, aber im Namen Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben keine Kraft, außer durch die Kraft Allahs subhanahu wa ta'ala. Deswegen macht es keinen Sinn, dass man den Engel um Regen bittet, weil er hat gar nicht die Befugnis dazu, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Sogar die Sonne, die täglich auf und unter geht, sie hat jeden Tag Allah subhanahu wa ta'ala um Erlaubnis zu bitten, dass sie aufgehen darf und untergehen darf. Weil sie unterliegt dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen gehen wir direkt an die Quelle. Wir bitten direkt Allah subhanahu wa ta'ala darum, wenn wir etwas von ihm wissen möchten oder von ihm haben möchten. Es gibt ein Thema, was aber keine große Relevanz hat. Sie lautet: Wer ist besser, der Beste der Engel oder der Beste der rechtschaffenen Menschen? Yani mit anderen Worten, natürlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der edelste der Engel. Und den edelsten Engel, den wir kennen, ist Jibril alaihi salatu wasallam, weil Allah, nicht weil er der Größte ist, nein, es gibt größere Engel als Jibril. Es gibt größere Engel als Jibril. Es gibt mächtigere Engel als Jibril. Aber Jibril, es geht nicht um die Gestalt, sondern es geht darum, womit Allah ihn beauftragt hat. Und wenn der Herr der Welten, subhanahu wa ta'ala, einem Geschöpf seine Worte anvertraut, die er an die Menschen übermittelt, dann genießt er bei ihm ein Ansehen, das kein anderes Geschöpf genießt. Stell dir mal vor, in diesem Leben, du möchtest einen Brief schicken von A nach B. Okay? Und du möchtest, dass kein Mensch davon was erfährt. Weil darin ist meinetwegen ein wertvoller Schlüssel zu einem Tresor oder darin ist Geld oder ein Scheck oder... Wie wirst du versuchen, diesen Brief von A nach B zu bekommen, dass kein Mensch davon mitbekommt? Wahrscheinlich wirst du selbst fahren und das abgeben. Okay? Einschreiben, weiß nicht was als Möglichkeiten es gibt. Ja? Aber beim Koran Karim war es ja auch so, dass es musste bewahrt werden, dass kein anderer vom Koran erfährt, von den Worten Allahs erfährt, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und deswegen diesen Auftrag, den Jibril bekommen hat, alayhi salatu wassalam, ist ein edler Auftrag. Allah bezeichnet ihn im Koran als Ar-Ruhul Amin, das heißt der vertrauenswürdige Geist oder die vertrauenswürdige Seele, alayhi salatu wassalam. طيب, wie dem auch sei, eine der Antworten von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, war, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm seine Erbarmen, dass weil es gibt manche, sagen, der beste Mensch ist besser als ein Engel. Warum? Weil der Mensch wird von Allah geprüft. Und der Mensch kann sein, dass er ins Paradies geht, kann sein, dass er in die Hölle geht. Das heißt, er hat eine Entscheidungsfreiheit und aufgrund derer wird er eben belohnt oder bestraft. Und wenn er sich freiwillig entscheidet, den geraden Weg zu gehen, dann wird er dafür belohnt und das ist besser als ein Geschöpf, das zwar bessere vielleicht Taten macht, insgesamt vollkommener ist, aber der auch so erschaffen worden ist. Also wo ist die Kunst darin? Ja, wenn du schon so gemacht worden bist, dann ist keine Kunst, dass du auch Allah Tag und Nacht anbetest. Weil wenn du es versuchen würdest, Tag und Nacht zu beten, du kannst das nicht. Aber der Engel wurde so gemacht. Deswegen, andere sagen nein, aber die Tatsache, dass die Engel niemals sündigen und niemals Allah ungehorsam sind und dass sie Tag und Nacht Dhikr machen, weist darauf hin, dass sie besser sind, weil der Mensch kann das nicht machen. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Frauen, dass sie, was die Religion, ihre Religiosität angeht, unvollkommen sind. Warum? Weil er sagte, ist es nicht so, dass ihr Frauen die Hälfte eures Lebens nicht betet? Und sagten doch, das ist die Unvollkommenheit eurer Religiosität. Ja. Tayyib, im Vergleich zu was? Im Vergleich zum Mann. Weil der Mann betet den ganzen Monat. Die Frau betet eben nicht den ganzen Monat. Okay? Deswegen ist ihre Vollkommenheit im Vergleich zum Mann nicht so vollkommen wie beim Mann. Ja? Oder anders ausgedrückt, angenommen, ein Mensch lebt 10 Jahre. 10 Jahre ist zu wenig, sagen wir, ein Mensch lebt 20 Jahre. Und ein anderer, sein Zwillingsbruder, lebt 30 Jahre. Okay? Und beide sind gleich religiös. Und beide machen gleiche gute Taten. Beide beten 5-mal pro Tag. Beide sind faul, was das Nachtgebet angeht. Beide fasten nur im Ramadan. Ja, beide machen das Gleiche. Wer ist besser? der 30 Jahre das gemacht hat oder der 20 Jahre das gemacht hat? Der 30 gemacht hat. طيب, stell dir mal vor, einer kommt und der 20 Jahre das gemacht hat und sagt, also ich finde das unfair. Ich finde das unfair. Ich sehe nicht ein, dass er besser ist als ich. Ach, das ist nicht deine Aufgabe. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm mehr Zeit. Das ist Allahs Geschenk für ihn. Okay? Das heißt, Vollkommenheit für dich ist, dass du deine 20 Jahre lang ausnutzt. Und Vollkommenheit für ihn ist, er seine 30 Jahre lang ausnutzt. Da kann er nicht im Nachhinein sagen, ich finde das unfair. Ja? Und das gleiche in Bezug auf die Frau. Ihre Vollkommenheit ist, dass sie natürlich in bestimmten Situationen ihre Gebete nicht verrichtet. Okay? Aber da kann sie nicht sagen, ist es unfair im Vergleich zum Mann. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, deinen Job auf die beste und vollkommene Art und Weise zu erfüllen. Sheikh al-Islam rahmahu ta'ala war der Ansicht, dass diese Sache relativ ist. Er sagte, im Hinblick darauf, woraus sie erschaffen worden ist, das heißt im Hinblick auf den Anfang, sagen wir, ist der Engel besser. Weil der Engel wurde aus Licht erschaffen. Und der Engel, wie heißt es, ist sündenlos erschaffen worden. Und der Engel ist, gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala immer und ist kräftig und so weiter und so fort. Aber im Hinblick auf den Ausgang, so hat der Mensch einen besseren Ausgang. Weil der Mensch wird das Paradies genießen dürfen. Der gläubige Mensch darf das Paradies genießen. Und der Engel ist auch im Paradies, sie sind Diener. Sie sind Diener für die gläubigen Menschen. Ja? Sie zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die gläubigen Menschen besuchen werden und dass sie sie beglückwünschen werden, wenn sie im Paradies sind. Friede sei auf euch, weil ihr standhaft wart. Seht, wie herrlich ist der Lohn der Wohnstätte. Surat al-Ra'd, Vers 24. Ein Thema, was wir auch beim Tafsir erwähnt haben, ist ein interessantes Thema. Und zwar, wenn jemand dich fragen würde, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Djinn und einem Engel? Was ist der Unterschied zwischen einem Djinn und einem Engel? Gucken wir mal, wie viele Unterschiede, oder vielleicht gibt es ja keine Unterschiede. Gucken wir mal, wie wir ein paar Unterschiede zusammenkriegen. Jeder, der drankommt, wa alaikum salam. Jeder Rang kommt auf einen Unterschied nennen, ja? Einen Unterschied. Bismillah.
Engel sind ja nur lustig. Djinn sind ja beides.
Okay, der Bruder sagt, Engel, ich wiederhole das, damit alle mitbekommen. Auch die im Internet dürfen auch diesmal, ausnahmsweise jetzt mal kurz was schreiben, damit sie nicht einschlafen. Einmal, der Bruder sagt, Engel, sie sind immer positiv, hast du gesagt, sind immer gute Menschen, sie gehorchen immer Allah subhanahu wa ta'ala, gotteswürdig. Und die Djinn, unter ihnen gibt es Gute und unter ihnen gibt es Schlechte.
Die Malaika, die sind nicht zur Prüfung gestellt, aber die Djinn sind zur Prüfung.
Barakallah fiek. Die Engel, die werden nicht geprüft, in dem Sinne, dass sie am Ende ins Paradies oder in die Hölle kommen. Ansonsten die, die Djinn, natürlich, die werden auf die Probe gestellt, weil der Koran al-Karim ist genauso für die Djinn, genauso wie für die Menschen ist. No. Genau, die Djinn wurden aus Feuer erschaffen, die Malaika aus Licht. Weißt du das? Weißt du das? Was du gesagt hast, bist du dir da sicher? Ja. Ich meine, das ist richtig, dass Djinn, sie können die Gestalt von Geschöpfen annehmen, sie können die Gestalt von Menschen oder Tieren annehmen, ja. Die Djinn meinst du jetzt, ne? Aber du kannst sagen, der Engel, als Jibril a.s. einmal zum Propheten ging, a.s., hat er auch in der Gestalt eines Menschen gekommen.
Ja, er ist zwar ein Mensch, er hat sich ja wie ein Mensch
Ach so, du meinst umwandeln oder reingehen.
Ja.
Aber auch der Dschinn kann als Gestalt kommen.
Ja.
Ah. Okay. Okay, aber diese Unter... War noch jemand? Nein. Er sagt, Engel können keine Kinder kriegen und Djinn schon. Das klingt auch vernünftig, weil über Engel wissen wir das nicht. Und über Djinn wissen wir, dass sie natürlich Kinder kriegen können. Weil Allah sagte, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Das heißt, wollt ihr ihn etwa um seine Nachkommenschaft zu Unterstützern nehmen statt meiner, obwohl sie euch ein Feind sind. Ich glaube, das reicht. Diese Unterschiede reichen für uns, um die folgende Frage eben zu beantworten. Und zwar, ob die Djinn ein Teil der Engel sind. Warum? Natürlich, diese Frage ist berechtigt. Warum ist die Frage berechtigt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim die Geschichte von Adam uns erzählt hat. Allah sagte zu den Engeln und Iblis war bei ihnen. Okay? Allah sagte zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie warfen sich alle nieder, bis auf Iblis. Bis auf Iblis. Und normalerweise denkt man, dass derjenige, der ausgenommen wird. Wer ist ausgenommen worden? Iblis. Okay? Alle warfen sich, alle Engel, außer Iblis. Manchmal denkt man, derjenige, der ausgenommen ist, von gleicher Art ist, wie diejenigen, von denen die Rede ist. Also es geht um Engel. Ausgenommen ist Iblis. Also denkt man, Iblis ist ein Engel. Richtig? Und deswegen, diese Ansicht gibt es unter Gelehrten. Diese Ansicht gibt es unter Gelehrten. Und Abdullah ibn Abbas war dieser Meinung, radiallahu anhu. Und wir haben dann beim Tafsir darüber länger gesprochen, ja. Aber das ist der Grund, warum diese Frage berechtigt ist. Okay? Und wir haben gesagt, aber diese Ansicht ist nicht eindeutig. Warum? Weil in der arabischen Sprache, und sie ist die Sprache des Koran, sagt man, جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا Himaruhum. Das heißt auf Arabisch, die Leute sind erschienen bis auf ihr Esel. Die Leute sind gekommen bis auf ihr Esel. Und das ist reines Hocharabisch. Und deswegen im Arabischen muss die Ausnahme nicht von gleicher Art sein wie das, wovon die Rede ist. Und deswegen ist es nicht hundertprozentig so, dass wenn die Engel, wenn es heißt, die Engel haben sich niedergeworfen, außer Iblis. Deswegen muss Iblis nicht unbedingt ein Engel sein, sprachlich gesehen. Weil das ist ja der wichtigste Beweis. Okay? Zumal Allah in der anderen Ayah sagt, kana min al-Jinn. Allah sagt, er war einer der Jinn. Und natürlich gibt es auch gegen das eine Widerlegung. Aber wer davon mehr erfahren will, haben wir darüber im Tafsir mehr gesprochen. Der Gelehrte hier ist natürlich der Meinung, dass Iblis ein Djinn ist und kein Engel ist und dass er eine andere Schöpfung ist, aufgrund dieser Unterschiede, die wir hier zusammen erwähnt haben. Außerdem auch sagt er, die Engel brauchen, wie die Gelehrten gesagt haben, weder zu essen noch zu trinken. Es ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er zu den Djinn, die zu ihm kamen, eines Tages sagte, لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. Euch gehört jeder Knochen, über den Allahs Name ausgerufen worden ist, so werdet ihr viel Fleisch vorfinden. Deswegen wenn wir schlachten, dann wir sagen Bismillah, damit die Sache halal ist. Und automatisch dein Bruder von den Djinn darf auch nur diese Art von Fleischknochen essen. Bruder von den Djinn, meine ich ja, oder deine Schwester, darf nur diese Knochen essen, über die der Schächter Allahs Namen erwähnt hat. Okay? Und das weiß davon, dass sie essen und trinken. Darum geht es entscheidend. Haben die Menschen, haben die Dschinn einen Einfluss auf die Menschen? Und wie kann der Mensch sich davor schützen? Natürlich besteht es kein Zweifel, dass der Mensch beeinflusst wird von den Dschinn. Und der beste Beweis dafür ist, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, يعني hat قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Das heißt, Allah hat diese Sura hart gesandt, damit wir Zuflucht suchen bei genau diesem Iblis. Das heißt, Iblis hat eine Möglichkeit, gegen den Menschen vorzugehen. Aber er hat eben eine. Und das ist eben die sogenannte Waswasa, das sogenannte Einflüstern in die Herzen der Menschen. Und wenn du ihm dein Herz öffnest, flüstert er viel ein. Wenn du dein Herz ihm verschließt, beziehungsweise wenn dein Herz erfüllt ist mit dem Gedenken Allahs und der Liebe zu Allah, dann hat er in diesem Herz keinen Platz. Aber die Realität weist darauf hin, es ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass er manchen seiner Freunde erlaubt hat, zu ihren Familien während einer Schlacht zu gehen. Also während einer Schlacht, da war ein Sahabi, radiallahu anhu, der erst kürzlich geheiratet hatte. Und der Mann hat dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Erlaubnis gebeten, dass er doch bitte ihn befreien soll, dass er zurück zu seiner Frau gehen darf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Nabiur Rahma. Einer seiner Namen ist Nabiur Rahma. Das heißt, der Prophet der Barmherzigkeit. Und er hat ihm nicht verboten. Er hat gesagt, du darfst gehen. Was da passiert? Als er nach Hause gegangen ist, sah er seine Frau an der Tür stehen, was ihm nicht gefiel. Damals, also den Arabern, wenn man die Frau vor dem eigenen Haus sah, war das ein böses Zeichen. Das heißt, es war ein sehr schlechtes Zeichen. Das heißt, es muss irgendeine Schande im Haus passiert sein, dass sie sich draußen aufhält. Und der Sahabi daraufhin hat, wie gesagt, seinen Pfeil oder sein Schwert gezogen und wollte auf sie gehen, um sie zu töten. Aber sie hat zu ihm gesagt, Allah erbarme dich deiner, warte erstmal und schau erstmal bitte im Haus nach, was da ist, bevor du mich angreifst. Natürlich hat sie das nicht in dem stillen und schönen Ton gesagt, wie ich das gesagt habe. Auf jeden Fall ist er reingegangen, hat eine Schlange gesehen. Und dann hat er versucht, die Schlange zu töten. Und da heißt es in der Überlieferung, sie beide starben und man weiß nicht, wer sogar vor dem anderen gestorben ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Bewohner von Medina, dass wenn man eine Schlange dort vorfindet, dass man erst einmal dreimal diese Schlange anspricht und ihr sagt, dass ihr diesen Platz verlassen soll. Warum? Weil es kann sein, dass ein Dschinn, kann sein, dass es ein muslimischer Dschinn, und wenn du das ihm sagst, dann er geht freiwillig weg. Aber wenn du das nicht machst, er wird sich wehren, wenn er ein Dschinn ist. Und in diesem Fall hat er ihn getötet. Und deswegen kam es dazu. Ja? Und das weist darauf hin, und das ist eine entscheidende Sache, dass sie eine Gestalt annehmen, ja? Und dass sie sich wehren können und dir Schaden zufügen können, sogar bis zum Mord, wie in dieser authentischen Überlieferung. Und dann hat er dann verboten, dass man eben die Schlangen tötet in den Häusern. Wallahu ta'ala a'lam. Deswegen, sie haben einen Einfluss und die Dschinn haben auch die Möglichkeit, wenn wir sagen, die Dschinn haben mich, dann meinen wir damit manche von ihnen, Teil von ihnen, Allahu a'lam, wir leben nicht in dieser Welt und wir wollen auch mit dieser Welt nicht viel zu tun haben, außer dass wir glauben, dass es gibt und wir schützen uns vor dem Übeln vor ihnen. Wir glauben auch daran, dass die Dschinn in einen Menschen eindringen können und dass sie einen Menschen zum Wahnsinn treiben können, dass sie einen Menschen verrückt machen können. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die ist eine Tatsache. Es gibt Menschen, denen das passiert ist, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns davor vor solchen Sachen bewahrt, weil das ist eine sehr schlimme Sache. Okay? Aber wir können nicht die Realität leugnen, nur weil manche Leute nicht daran glauben. Nee, wir glauben daran, weil es im Koran der Glaube verankert ist, und die Realität hat es gezeigt. Und auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wissen wir das mit Gewissheit. Weil es gibt heutzutage auch wieder Menschen, die sagen, nee, ich glaube nicht daran. Unter Muslimen, sage ich. Sagen, nee, ich glaube nicht daran, dass ein Jinn einen Menschen eindringen kann. Nee, er kann. Nicht jeder. Und nicht in jedem. Aber es ist passiert. Und deswegen können wir solche Sachen nicht leugnen. Und wir werden das auch nicht leugnen. Aber wie schützt man sich davor? Der Schutz davor ist natürlich einfach. Der Schutz davor ist einfach für denjenigen, dem Allah den Erfolg dafür verleiht. Und zwar der Schutz davor ist, dass man morgens und abends Ayat al-Kursi liest. Dass man morgens und abends Ayat al-Kursi liest. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass jemand, der abends Ayat al-Kursi liest, beschützt wird durch Engel bis zum nächsten Morgen. Und wer morgens Ayat al-Kursi liest, wird beschützt bis zum nächsten Abend. Das Wort Abend, Entschuldigung, ist nicht die richtige Übersetzung. Das heißt im Hadith Al-Masa. Und Al-Masa fängt nach manchen Gelehrten nach Asr an, nicht abends, also nachmittags. Und nach manchen Gelehrten sogar nach Mittag, das heißt nach dem Mittag tatsächlich. Ja, das ist Al-Masa. Und As-Sabah ist eben am Anfang des Tages. Al-Masa ist eben das Gegenteil von As-Sabah. As-Sabah am Anfang des Tages und Al-Masa ist am Ende des Tages. Allah weiß subhanahu wa ta'ala am besten Bescheid. Möge Allah euch vielmals belohnen, liebe Geschwister, für Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala werden wir noch viele Stunden miteinander sinnvoll verbringen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Geschwister von gläubigen Brüdern sehe, die den Weg auf sich genommen haben, in die Moschee Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen, für nichts. Sie bekommen hier nichts, kein Essen. Oder vielleicht haben manche gedacht, geht heute essen, weil gestern gab es Essen. Also, die kommen, Alhamdulillah, nur um Allah aus Religion etwas zu hören und davon zu profitieren. Ich bin sicher, liebe Geschwister, dass dein Iman stärker wird und stärker wird und du selbstbewusster wirst und je mehr du an solchen Sitzungen teilnimmst, inshallah ta'ala. Ja? Deswegen versuch immer diese Sache. Ich weiß, die Fitna draußen ist groß und die Freunde, die versuchen einen davon abzubringen und ähnliches. Aber, lieber Bruder, liebe Schwester, denk immer daran, du hast sehr viele Sitzungen, in denen Allahs gedacht wird, verpasst. Was hast du stattdessen gemacht? Was hast du davon profitiert? Aber solche Sitzungen, vielleicht hast du heute eine Information gelernt. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei. Aber du wirst davon dein Leben lang, inshallah ta'ala, etwas haben. Möge Allah euch belohnen und segnen. Wa jazakum Allahu khayran. Jetzt von eurer Seite, wenn es Fragen gibt.